Werbung in eigener Sache.
Werden Sie Teil von Rosinus Partner. Unsere Kanzlei steht für höchste Standards im Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Compliance. Wir suchen engagierte Rechtsanwälte, männlich, weiblich, divers, die Verantwortung übernehmen, out of the box denken und höchste Qualität anstreben. Arbeiten Sie bei uns an spannenden, internationalen Projekten und profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsumgebung, attraktiver Vergütung und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig, wir freuen uns ausschließlich über direkte Bewerbungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, ohne die Involvierung von Personalberatern. Besuchen Sie unsere Stellenanzeige im Internet rosinus-partner.com/karriere. Starten Sie Ihre Karriere. Rosinus Partner. Exzellente Rechtsberatung. Exzellente Zukunft. Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um Unternehmensethik und Compliance-Kultur. Und ich möchte da nicht allein drüber sprechen. Ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Frau Dr. Vivian Veit. Herzlich willkommen, liebe Vivian.
Hi, freut mich.
Ja, was hast du denn mit dem Thema Compliance-Kultur und Unternehmensethik zu tun? Was machst du so? Stell dich mal kurz vor.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Vivian Veit, ich bin Rechtsanwältin und spezialisiert auf die Compliance-Beratung. Ich komme aus dem Strafrecht, aus dem Wirtschaftsstrafrecht. Da vertrete ich Leute ganz klassisch und verteidige die, aber ein großer Schwerpunkt liegt halt in der Compliance-Beratung von Unternehmen bei der Einrichtung von Compliance-Systemen, aber auch bei internen Ermittlungen. Ja, und so bin ich dann auch zu diesem Thema gekommen.
Genau, ich meine, wenn man Compliance-Beratung macht, das kennen wir beide, muss man sich natürlich mit dem Tone from the Top beschäftigen. Das hat schon große Auswirkungen, ob es sozusagen eine Unternehmenskultur gibt, die integritätsförderlich ist oder nicht. Das hat erhebliche Auswirkungen. Du bist ja auch Ombudsfrau sozusagen, das haben wir auch im Vorfeld gesprochen, dass das auch was mit Unternehmensethik zu tun hat, ne?
Ja, also ich arbeite als Ombudsfrau oder bin als Ombudsfrau benannt für verschiedene Unternehmen und wir helfen eben bei der Einrichtung von Compliance-Systemen. Und da sind wir eigentlich ja immer, wie ihr ja wahrscheinlich auch, mit Fragen beschäftigt der Unternehmensethik, der Unternehmenskultur, weil eigentlich nach meiner Erkenntnis zumindest alles, was passiert in einem Unternehmen, letztlich irgendwie auf die Kultur oder die Integrität, die dort gelebt wird, zurückzuführen ist. Und man sich, ja, natürlich gibt es auch Ausreißer, natürlich gibt es auch immer die Frage, wenn was passiert im Unternehmen, war das ein einmaliger Ausreißer, gab es da jemanden, der möglicherweise sogar vorsätzlich ins Unternehmen eingedrungen ist, um da bestimmte Gelder abzuführen, um Dinge zu tun. Aber in den allermeisten Fällen muss man sagen, Compliance-Verstöße sind das Ergebnis einer längeren Entwicklung, die dann oft darauf zurückzuführen ist, wie so eine Kultur im Unternehmen eigentlich ist oder welche geschriebenen und ungeschriebenen Regeln eigentlich in einem Unternehmen herrschen.
Ja, ich denke, man kann es ja empirisch nachweisen, also dass integritätsförderliche Unternehmenskultur eben auch mit die beste Compliance-Maßnahme ist, also die beste Prävention. Das hat verschiedene Gründe, die können wir vielleicht nachher nochmal beleuchten. Ich denke, du hast völlig recht, also strukturelle Compliance-Verstöße in Unternehmen, ich sage jetzt mal strukturell, nicht Einzelfälle, Ausreißer, haben immer was mit kulturellen oder Integritätsthemen im Unternehmen zu tun. Aber bevor wir jetzt da in Medias Res gehen, vielleicht können wir es mal kurz beschreiben, was ist überhaupt Unternehmensethik?
Ich würde sagen, Unternehmensethik, wenn man das definieren wollen würde, sind das die vor allem ungeschriebenen Regeln, mit denen das Unternehmen sich überlegt hat, am Markt präsent zu sein. Also unabhängig von seinem Produkt oder von dem Marktauftritt an sich, sind das die Regeln, die das Unternehmen sich selbst gegeben hat, bewusst oder unbewusst, und wie es dort unterwegs ist.
Was unterscheidet jetzt Unternehmensethik oder Unternehmenskultur von der reinen Compliance-Lehre, die ja eher aus einem rechtlichen Kontext kommt?
Die Compliance-Lehre würde sagen, wir brauchen bestimmte Regeln. Die Compliance-Lehre sagt, diese Regeln sind gesetzlich irgendwo verankert oder man bemüht sich ja durch verschiedene Rechtsprechungen. Wobei die Rechtsprechung eigentlich ja eher eine geringere Rolle spielt, aber die Gesetzgebung, gerade die EU-Gesetzgebung, sieht ja schon vor, dass bestimmte Dinge getan werden. Also wir haben das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wir haben die Whistleblower-Richtlinie, all diese Dinge sehen ja grundsätzlich schon vor, dass bestimmte Dinge im Unternehmen passieren oder nicht passieren. Dann gibt es natürlich, wenn wir aus dem Strafrecht kommen, die Antikorruptionsgesetze, also Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung und so weiter. Das ist so der rechtliche Hintergrund der Compliance. Und der ethische oder davon zu unterscheidende ethische Hintergrund wäre nach meinem Dafürhalten, dass man sich da mal die Frage stellt, was muss eigentlich passieren in einem Unternehmen, auch in psychologischer Hinsicht, dass die Leute sich eingeladen fühlen, diese Regeln einzuhalten.
Jetzt bist du ja keine Psychologin, das heißt, du sprichst eher aus deiner praktischen Erfahrung heraus. Was sind denn Faktoren, die wichtig sind? Also was zeichnet eine belastbare Compliance-Kultur aus?
Eine belastbare Compliance-Kultur zeichnet sich eigentlich immer durch hohen Vorbildcharakter der Führungsebene aus. Also wenn die Führungsebene ausruft, dass man sich compliant verhalten möchte, egal in welcher Hinsicht, das mag ja auch für jedes Unternehmen was anderes sein. Das eine Unternehmen hat eher umweltrechtliche Schwerpunkte, das andere hat vielleicht eher Berührungen ins Ausland oder viel mit öffentlicher Hand zu tun oder so. Also da muss jedes Unternehmen auch mal gucken. Aber grundsätzlich geht es ja darum, möchte ich mich gesetzestreu verhalten oder nicht? Und dann ist die eine Frage, was ruft, also klassisch Tone from the top, was ruft die Geschäftsleitung aus oder die oberste Heeresleitung, die es dort gibt, was rufen die aus, was soll passieren? Und die zweite Frage ist, was wird dann aber auch tatsächlich gelebt? Also ich kann natürlich mitteilen, ja, wir halten uns an Regeln und wir machen das alles ganz toll und gleichzeitig aber den Vertriebsdruck derartig erhöhen, dass Leute sich möglicherweise eingeladen fühlen, auch mal eine Ecke abzukürzen und zu sagen, ich mache das mal ein bisschen anders. Und wenn das dann incentiviert wird im Unternehmen, dann habe ich natürlich so einen Teufelskreis. Da kann ich mir ganz viele tolle Regelungen geben. Da kann ich auch ganz viel mitteilen, dass ich natürlich gedenke, mich an die Gesetze zu halten. Wenn aber am Ende das tatsächlich nicht gelebt wird, dann wird es halt schwierig. Deswegen glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass die Geschäftsleitung erstmal für sich feststellt, was wollen wir, das ins Unternehmen reingibt als Tone from the top und nicht einfach nur als Statement, was gut gemeint ist, sondern auch genau so gelebt wird und dass wir dann in einem zweiten Schritt tatsächlich auch konsequent diese Grundsätze verfolgen oder sehen, dass das Unternehmen diese Grundsätze verfolgt.
Kann man das denn irgendwie überprüfen? Also woran würdest du das festmachen, wenn du das im Einzelfall überprüfen wollen würdest?
Also es ist tatsächlich sehr schwierig, das zu überprüfen, aber wenn ich mal als Beispiel nehme, also es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu überprüfen, die sind relativ aufwendig, da finden Befragungen statt und solche Dinge, aber ich glaube, dass man es an verschiedenen Stellen sieht und jetzt gerade ist ein guter Gradmesser, wir haben ja die Whistleblower-Richtlinie, die uns vorschreibt, dass wir ein Meldesystem zu installieren haben im Unternehmen, jedenfalls für ganz viele Unternehmen gilt das für über 50 Mitarbeiter. Und wenn ich mir da mal anschaue, was kommt da eigentlich rein? Was für Meldungen kommen da eigentlich rein? Kommen da überhaupt Meldungen rein? In ganz vielen Unternehmen, wo ich dann gefragt werde, kommen die Leute und sagen, ja, wir haben jetzt hier so eine tolle Whistleblower-Hotline installiert. Wir haben da auch Geld für ausgegeben und irgendeinen externen Dienstleister genommen, der uns da eine schöne Oberfläche gezaubert hat. Aber es kommen überhaupt gar keine Meldungen. Und wenn man dann näher hinschaut, dann sieht man, naja, das Unternehmen hat vielleicht auch gesagt, ich möchte eigentlich aber nur genau das machen, was das Gesetz vorsieht. Und ich habe genau eine Liste dort niedergeschrieben, wo steht, das, was im Gesetz vorgesehen ist, das dürfen die Leute melden oder sollen sie melden. EU-Rechtsverstöße beispielsweise. Jetzt möchte aber irgendjemand was anderes melden, was ihn vielleicht sehr beschäftigt bei seiner Arbeit, weil der Chef nicht nett zu ihm ist, weil der Kollege nicht nett zu ihm ist, weil irgendwelche Strukturen ihm nicht gefallen, weil er irgendwas gesehen hat, was für ihn nicht stimmt und er fühlt sich aber nicht eingeladen, das jetzt zu melden, weil er eben diese Hürde überspringen muss, scheinbar, dass man da Gesetzesverstöße verlangt, die vielleicht in der Form er jetzt nicht berichten kann. Oder man hat mit dem Gesetz, was das ja jetzt vorsieht, gesagt, anonyme Meldungen nehmen wir nicht an, weil müssen wir ja nicht. Jetzt fühlt sich jemand vielleicht nicht eingeladen, sich zu melden.
Ja, vor allem der Punkt ist ja, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, selbst wenn man es nicht annimmt, sind ja trotzdem zu bearbeiten. Also
genau.
Man kann ja nicht einfach sagen, nur weil die Meldung anonym ist, gehe ich dem nicht nach, wenn sie hinreichend konkret ist. Also das muss man ja auch wissen, das ist ja auch Teil der Unternehmenskultur, dass man dem dann nachgeht.
Genau, aber man kann ja schon nach außen darlegen, was man gerne möchte und was man nicht so gerne möchte. Genau. Und entsprechend fühlen sich die Leute eingeladen oder nicht eingeladen. Und ich würde, wenn man das ganz low budget mal machen möchte und jetzt nicht ein Unternehmen mit dem Monitoring der internen Aufstellung beglücken möchte, kann man doch einfach mal sagen, ich nehme mir mal meine Whistleblower-Hotline, dann gucke ich mal, was bekomme ich denn da für Meldungen? Bekomme ich überhaupt Meldungen? Und dann kann man schon ganz schön Rückschluss ziehen auf die sogenannte Speak-Up-Culture. Gibt es die in meinem Unternehmen? Gibt es die nicht? Fühlen sich die Leute eingeladen? Und da sehen wir in unserer Funktion als Ombudspersonen schon große, große Unterschiede. Es gibt Unternehmen, da kriegen sie jede Woche ein oder zwei oder drei Nachrichten mit, was ist denn hier los? So funktioniert das nicht, so möchte ich es nicht gerne. Das habe ich mir anders überlegt und das stelle ich mir anders vor. Und dann gibt es Unternehmen, die kriegen gar nichts. oder nur ganz vorsichtige Mitteilungen und dann nie wieder eine Antwort. Und da, glaube ich, hat man dann persönlich schon so ein Gradmesser, denn es wäre ja illusorisch, ab einer gewissen Größe des Unternehmens zu glauben, dass es gar keine Beschwerden der Belegschaft gibt. Das heißt, wenn sich keiner eingeladen fühlt, das zu nutzen, stimmt möglicherweise was mit der persönlichen Kultur in dem Unternehmen.
Genau, und das auch, hat auch viel mit Kommunikation ins Unternehmen rein zu tun, wie wird das präsentiert.
Ja.
Und das hat auch was mit Kultur zu tun.
Es hat absolut was mit Kultur zu tun, ob ich sage, wir haben jetzt hier eine Whistleblower-Hotline, folgendermaßen ist die zu erreichen und dann liegt da irgendwo so ein Ausdruck, wo man sagt, ja, kannst du ja mal drauf gucken. Oder ob das Unternehmen sich Mühe gibt und sagt, wir machen jetzt hier mal eine Information für die Mitarbeitenden, die kriegen eine E-Mail, die kriegen einen Flyer. Das ist auch schön oder einfach zu handhaben. Also wir können das leicht anklicken, wir können da relativ einfach die Schwellen überspringen. Es muss ja auch für jeden irgendwie geeignet sein im Unternehmen. Und da muss man nicht erst ein Jurastudium für machen müssen, damit man dann feststellen darf, was darf ich jetzt eigentlich melden und was nicht. Sondern dass man es wirklich begreift als Möglichkeit des Einzelnen, sich dort einmal zu präsentieren mit Freud und Leid und was einen so beschäftigt. Und das jedenfalls, so eine offene Kultur, die Mitteilung zu machen, wir reden hier über alles, man darf auch Fehler einräumen, so eine gesunde Fehlerkultur, ein Fehlermanagement, dass auch jeder mal sagen kann, ich war in folgender Situation am Markt. Und da hat mir Folgendes geholfen oder ich habe folgende Entscheidung getroffen oder ich hätte gerne eine Richtlinie, eine Handreichung zu diesem oder jenem Problem, weil ich stehe immer wieder vor selbigem. Das wäre total sinnvoll, einfach selber sich mal zu überprüfen, wie offen kann man einfach über Dinge reden im Unternehmen. Ja,
das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auch eins der Tools, die man da eben anwenden kann. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wenn du das Thema Hinweisgeberschutz ansprichst, dass man auch mal die Nase der Ombudsperson sieht, dass die sich auch mal persönlich vorstellt. Weil da weiß man auch, mit wem man es zu tun hat am anderen Ende. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber was gibt es denn noch für kommunikative Instrumente und Maßnahmen, wenn man so, sag mal, die ethische Seite, die ethischen Komponenten der Unternehmenskultur im Unternehmen verankern und kommunizieren will?
Show your face ist mal eins davon und das gilt nicht nur für die Ombudsperson, sondern das gilt vor allem auch für die Compliance-Abteilung. Hingehen zu den Leuten, sich zeigen, dass man Dinge tut, dass man Dinge bewegt. Das gilt auch für die Geschäftsleitung. Also wir erleben das auch sehr oft, wenn wir beispielsweise Schulungen abhalten, dass die Geschäftsleitung dann am Anfang kommt, dann erzählt 5 Minuten die Geschäftsleitung, ja, wir haben hier Frau Dr. Veit installiert, die wird Ihnen jetzt was über Antikorruption erzählen, aber ich gehe jetzt mal den wichtigen Dingen des Tages nach, ich gehe jetzt mal richtig arbeiten, so ungefähr. Und das ist natürlich, wenn die Geschäftsleitung sich selber hat schulen lassen und da auch sehr offen ist, eine Möglichkeit, aber noch schöner wäre es ja, man würde gemeinsam Dinge erarbeiten. Also es sind oft ganz einfache Dinge, eine gewisse Konsequenz auch an den Tag zu legen, sich auch als Führungskraft mal zu überlegen, was tue ich denn, wenn ich tatsächlich in dieser Dilemmasituation bin, dass ich mir jetzt überlegen kann, mache ich das Geschäft, auch wenn es vielleicht irgendwie ein bisschen shady ist, wie ich das bekomme, oder mache ich das nicht? Dann auch für sich klar zu haben, im Zweifel mache ich das vielleicht nicht und das Ergebnis ist, ich verzichte auf Umsatz. Also diese Fragen sich mal zu stellen und sich da vernünftig drüber auseinanderzusetzen, bringt sehr viel Klarheit innerhalb von einem Unternehmen.
Und es kann ja auch ein gutes Marketinginstrument sein.
Absolut.
Muss man ja sagen, manchmal verkauft man damit auch besser.
Auch für die Mitarbeiter, also es gibt ja diese Fehlerabende auch, wo man Karten verkaufen kann und sagen kann, ich möchte irgendwie hier mal erfahren, was bei anderen Leuten im Leben so schiefgelaufen ist. Und ich kenne einige Unternehmen, die machen das tatsächlich auch innerhalb ihres Unternehmens.
Ja, Bullshit Friday.
Oder wie genau, Bullshit Friday oder Shit Night oder so ähnlich. Ja. Mhm. Und dann erzählen dort Leute und auch aus dem oberen Management oder der Geschäftsleitung mal, wie sie hier oder da in eine Problemsituation geraten sind, um einfach auch das Eis zu brechen und zu sagen, es kann dir einfach jeden Tag in deinem täglichen Leben passieren, dass du mit Situationen konfrontiert wirst, die unangenehm sind und nicht jeder von uns kennt die Lösung. Aber grundsätzlich wäre die Idee oder die Leitlinie folgende und wenn man dem folgen kann, dann ist das ja schon gar nicht so schlecht.
Das geht ja weit über das Thema Unternehmenskultur im Compliance-Bereich hinaus. Ja. Das hat natürlich ganz andere Aspekte auch noch, solche Themen. Genau, Fuck-Up-Night heißt
fuck
das. Entschuldige, jetzt fällt mir der Name wieder ein.
Genau,
das habe ich gehört.
Aber Bullshit-Night ist auch schön.
Bullshit-Night ist auch gut, aber das hat wieder so eine negative Konnotation sozusagen. Aber ich glaube, auf jeden Fall ein sinnvolles Instrument, ein sinnvolles Tool. Fehlerkultur ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Baustein von einer guten Compliance-Kultur. Jetzt gehen wir mal in die Worst-Case-Situation, es passiert was. Hat ja auch was mit Fehlerkultur zu tun, wie ich dann damit umgehe.
Ja, also auch da Wir machen auch sehr viele interne Ermittlungen und interne Ermittlungen sind ja nicht unbedingt nur dafür da, nachher Sanktionen auszusprechen und so wie die Polizei durchs Unternehmen zu laufen und zu sagen, da mache ich mich jetzt mal wichtig, sondern die sind auch dafür da, daraus zu lernen. Und das ist ja auch vorgesehen im Compliance Management, dass man da quasi einen Kreislauf verfolgt, wo man sagt, ich fange mal an mit meinem Compliance Management System in einem ersten Schritt, in einem zweiten Schritt schaue ich, wie ist das umgesetzt, in einem dritten Schritt, wenn was passiert, was kann ich daraus lernen? Das heißt, wenn ich interne Ermittlungen mache, dann natürlich einmal Sachverhalt ermitteln, was ist passiert, zweitens, wer war daran beteiligt und was sind so die Hintergründe? Ist das ein Missverständnis, ist es ein Versehen? Habe ich vielleicht Menschen in meinem Unternehmen, die dem Unternehmen schaden wollen? Dementsprechend muss ich entscheiden, was mache ich mit denen? Also wie gehe ich da arbeitsrechtlich vor oder gesellschaftsrechtlich, wenn es die Geschäftsleitung betrifft? Und dann sich auch überlegen, was könnte eine angemessene Sanktion sein? Welche Message möchte ich ins Unternehmen senden? Möchte ich abschrecken? Möchte ich da aber vielleicht auch sagen, naja, die Gründe waren folgende, deswegen gehen wir so oder so damit um. Und dann am Ende der fast wichtigste Schritt, was kann ich daraus für mein Compliance-Management lernen? Warum ist das passiert? Selbst wenn es jemand war, der gesagt hat, ich bin in dieses Unternehmen gekommen, um dem Unternehmen zu schaden, kann ich mich ja mal fragen, warum habe ich den eigentlich eingestellt? Wie ist es dazu gekommen, dass ich diesen Menschen eingestellt habe? Gab es da vielleicht Red Flags vorher schon? War der schon mal woanders? Habe ich vielleicht da nicht richtig hingeguckt? Und das gar nicht vorwurfsvoll, sondern im Sinne von Lessons learned letztendlich.
Genau, oft sind es ja diese Kipper, also Menschen, die sozusagen lange begeistert oder für das Unternehmen gebrannt haben, die dann irgendwann kippen
auch
und
das.
Irgendwie sich benachteiligt fühlen, irgendeine Wut oder Aggression entwickelt haben.
Eine Position nicht bekommen haben.
Laissez-faire oder was auch immer irgendwie übergangen worden sind. Und diese Kipper sind dann ja ganz oft auch Auslöser von solchen Themen.
Ja.
Da ist immer die Frage, wie kann ich das verhindern, dass jemand so kippt? Ne?
Genau, und wie kann ich auch meine Führungskräfte, also wir erleben das auch sehr oft in den Whistleblower-Nachrichten, dass es sehr, sehr häufig um Führungskräfte geht. Also ganz oft um Fehlverhalten von Führungskräften oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich beleidigt, ich fühle mich irgendwie schwierig behandelt. Und das muss gar nicht immer tatsächlich so sein, aber allein der subjektive Eindruck, dass jemand sich so fühlt, dem ist einfach nachzugehen. Dafür ist das natürlich ein gutes Tool, das im Vorhinein zu machen. Wenn ich das nicht gemacht habe und ich nach einer internen Ermittlung dazu komme, aha, ich habe so einen klassischen Kipper, dann muss ich mal gucken, was ist der Grund dafür.
Genau, also auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Wie sieht es von Behördenseite aus, gerade das Thema Unternehmenskultur, Nachtatverhalten, vielleicht auch Reinigungsprozesse?
Ja, also das wird in dieser Hinsicht im Zweifel berücksichtigt bei irgendwelchen Bußgeldentscheidungen. Was wir aber auch ganz klar sehen, ist, dass der Trend so ein bisschen dahin geht, dass auch die Regelungen das inzwischen sehen. Also Prüfungsstandards inzwischen vorsehen, dass die Unternehmenskultur eine Rolle spielt und dass durch bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel Schulungen der Führungskräfte, Aufbau einer Fehlerkultur, Klarheit im Sinne der Verantwortungsverteilung, wer ist eigentlich für was verantwortlich, auf wen schauen wir, wenn es einen Verstoß gab, wer hätte das eigentlich verhindern müssen? Und dann ist die zweite Frage, wie, dass wir das schon auch in den Prüfungsstandards oder in den Entwürfen der neueren Prüfungsstandards, PS 980, ISO und so weiter, sehen wir das jetzt, dass das eine Rolle spielt. In Amerika übrigens schon lange angekommen oder überhaupt im englischsprachigen Ausland, wo man immer schon gesagt hat, naja, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Wenn ich sage, das ist unsere Regel, muss ich auch die Regel incentivieren und nicht das genaue Gegenteil. Dann entsteht nämlich, diesen psychologischen Begriff habe ich in der Recherche gelernt, entsteht eine sogenannte kognitive Dissonanz und ich habe das Bedürfnis, die irgendwie auszugleichen. Das heißt, wenn man mir sagt im Unternehmen, du hast diese und jene Verantwortung, du musst dich so oder so verhalten, faktisch machen das aber alle anders im Unternehmen, dann werde ich diese Dissonanz zugunsten des Verhaltens auflösen, wie es eben alle machen. Und wenn Beförderungen ausgesprochen werden, vor allem auf Grundlage von wirtschaftlichen Überlegungen, dann werde ich mich wahrscheinlich dazu entscheiden und nicht sagen, ah, okay, ich kann mir jetzt überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht, dann mache ich es lieber nicht, weil es ist nicht in Ordnung oder es ist in unserer Richtlinie anders, wenn es denn anders gelebt wird.
Okay, ja, völlig richtig. Vielleicht zum Abschluss, was denkst du denn, wie das in Zukunft sich entwickeln wird, das Thema?
Ich glaube, eben anknüpfend an das, was ich gerade gesagt habe, dass es immer wichtiger werden wird. Ich sehe auch oder man sieht auch, kann man auch in der Presseberichterstattung ja entnehmen, dass die ganz großen Unternehmen, auch vor allem die, die schon Compliance-Vorfälle hatten in ihren Unternehmen, dass die immer mehr aufrüsten, was diese Dinge angeht, teilweise auch ihre Compliance-Abteilungen jetzt bestücken, nicht nur mit Juristen, sondern auch mit Leuten aus dem Bereich der Kommunikationswissenschaften, Psychologen, Coaches, so aus diesem Bereich, sich da zumindest was anlesen und da dazulernen, wie so etwas funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass es wichtiger sein wird. Diese Erkenntnis setzt sich durch, setzt sich ja auch in den Richtlinien durch, setzt sich auch in der Gesetzgebung durch. Und da vielleicht zum Abschluss auch nochmal ein wichtiger Gradmesser. Das Department of Justice hat so Handreichungen rausgegeben, woran sich ein gutes Compliance-System misst.
Dazu auch unsere Folge mit Julia Arbery, die wir gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Und da gibt es eine Frage, die mir immer besonders im Gedächtnis geblieben ist. Man hat so einen Fragenkatalog und die letzte Frage ist, does it work? Also funktioniert das, was ich mir da überlegt habe? Und da, glaube ich, kann mit ganz einfachen Mitteln jedes Unternehmen sich mal hinsetzen und sagen, funktioniert das eigentlich? Kriege ich Meldungen in mein Whistleblower-System? Haben die Leute verstanden, was für Richtlinien ich habe? Sind die zu finden in meinem Intranet? Hat da jeder Zugriff drauf? Ganz einfache Fragen. Damit fängt es an. Und das ist tatsächlich die wichtigste Frage, die das DOJ sich stellt. Zu sagen, ja. Funktioniert das?
Genau,
das ist
am Ende immer die wichtigste Frage. Ja. Muss auch effektiv sein. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Vivian. Das war sehr erleuchtend und sehr spannend. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das nochmal nachlesen wollen, es gibt ja auch das tolle Buch von Vivian Veit, Compliance, Kultur und Unternehmensethik, erschienen im Springer Gabler Verlag. Das verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes. Ansonsten ganz herzlichen Dank, schön, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Frau Veit haben, ich verlinke auch Ihre Kontaktdetails in den Shownotes, können Sie sich gerne direkt an Sie wenden. Wenn Sie Fragen an mich haben, wie immer gerne unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.
Werbung in eigener Sache.
Werden Sie Teil von Rosinus Partner. Unsere Kanzlei steht für höchste Standards im Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Compliance. Wir suchen engagierte Rechtsanwälte, männlich, weiblich, divers, die Verantwortung übernehmen, out of the box denken und höchste Qualität anstreben. Arbeiten Sie bei uns an spannenden, internationalen Projekten und profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitsumgebung, attraktiver Vergütung und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. Und ganz wichtig, wir freuen uns ausschließlich über direkte Bewerbungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, ohne die Involvierung von Personalberatern. Besuchen Sie unsere Stellenanzeige im Internet rosinus-partner.com/karriere. Starten Sie Ihre Karriere. Rosinus Partner. Exzellente Rechtsberatung. Exzellente Zukunft.